Legend of Zelda Breath of the Wild ist jetzt eine Woche, gut eine Woche draußen.
Zelda Breath of the Wild.
Ja, und man merkt, wir kommen nicht ganz klar auf das Spiel.
Man kann gut sagen, wir sind geflasht. Deshalb haben wir uns jetzt diesen großen Talk ans Ende der Sendung gelegt. Gleich ist es 22 Uhr. Wir werden aber ein bisschen überziehen heute an dieser Stelle mit Campus Controller, denke ich mal. Und jetzt noch ein bisschen über Zelda quatschen. Tommy, du hast mir, glaube ich, du hast vor mir angefangen, Freitagmittag schon oder sowas, und hast schon direkt so geschrieben, es kam einfach nur noch irgendwann, bestes Spiel der Welt. Best Game of all time.
Es war relativ schnell klar, irgendwie, dass es das Zelda ist, was ich mir halt immer so gewünscht habe.
Ja.
Also ich habe mir immer bei jedem Zelda gewünscht, dass die offene Welt größer wird, dass es nicht abgetrennte Bereiche sind, irgendwie, dass man noch mehr Sidequests kriegt. Majora's Mask war für mich bis dato echt so das Nonplusultra für Zelda-Spiele, weil du so krasse Quests hattest. Kaffeis Quest, vielleicht erinnerst du dich noch. Mega krass und komplex. Und was Zelda, was Nintendo jetzt mit Zelda geschafft hat, es ist halt so, es ist eine so riesengroße organische Spielwelt, die dich an jeder Ecke irgendwie beschäftigt. Das habe ich ganz nett gehört, irgendwie, ich weiß nicht, kennst du den Podcast Kotaku Splitscreen?
Mhm.
Irgendwie, die haben auch lange über Zelda gequatscht und da hat es jemand auf den Punkt gebracht, was Zelda jetzt ist. Wir müssen es ganz kurz zusammenfassen. Du wirst sofort am Anfang in die offene Welt entlassen. Du bekommst in den ersten 2 Stunden bekommst du alle wichtigsten
Items, die du eigentlich brauchst.
Ja. Alles, was später kommt, sind Verbesserungen. Aber was essentiell ist, bekommst du am Anfang. Und das heißt, es ist nicht wie in alten Zeldas, dass du dich vorkämpfen musst von Tempel zu Tempel zu Tempel zu Tempel, um irgendwelche Items zu bekommen, die dich dann in der offenen Welt irgendwo reinlassen. Deswegen hat dieser Typ bei Kotaku gesagt, früher waren Zeldas verneinend. Also du bist losgelaufen, dann war da eine Wand, waren Felsen, du hast sofort gesehen.
Du wusstest, da kann ich noch nicht rein, ich hab die Bombe.
Da kann ich die Bombe rein, ich hab die Bombe halt nicht. Und dann rennst du weiter. Und dann rennst du weiter und weiter und weiter und musst dann irgendwann zurück, um dann mal zu gucken, wo war das noch und hier und da und links und rechts. Du siehst also überall Sachen, die dich neugierig machen und kannst aber nichts tun. Und das neue Zelda ist insofern halt bejahend. Weil das neue Zelda dir quasi an jeder verfluchten Ecke irgendwas zeigt oder du irgendwas findest, was du wieder machen kannst. Es lenkt dich halt permanent wieder irgendwo ab. Und das ist sowas von geil. Es ist sowas wie sagt man? Es vermeidet halt so ein bisschen so diese typische To-Do-List-Mentalität von den meisten Open-World-Spielen heutzutage.
Ich meine, es ist vor allem ganz schnell, als ich so versucht habe zu formulieren, was mir so an dem Spiel so gut gefällt, kommen halt diese ganz typischen Sachen, die Open-World ist der Star des Spiels und bla bla bla. Mhm. Aber man muss tatsächlich bei Breath of the Wild, da stimmen diese Floskeln, diese Sachen, die in 50.000 Spielpräsentationen gesagt wurden. Hier so, boah, das ist diese Welt, die ist dein Spielplatz, die kannst du erkunden, das stimmt halt. Und es ist irgendwie, man denkt erstmal, boah, diese Welt ist riesengroß. Ist da überhaupt genug? Und am Anfang ist auch gar nicht so viel.
Vor allem, weil der Anfang ist ja das, was du auf der E3-Demo vielleicht schon spielen konntest,
genau.
Oder auf der Gamescom-Demo oder was man zumindest in Trailern immer wieder gesehen hat. Dieses Anfangsgebiet, wo die Zitadelle der Zeit, die komplett verwest ist, da rumsteht. Und man denkt sich so, ja, ist schon
das
eine große Welt.
Das ist die offene Welt,
so,
ja, ja, genau.
Ist schon eine große Welt. Man sieht hinten den Berg, da ist wahrscheinlich Ende. Hinter dem Berg kommen wahrscheinlich noch mindestens 8-mal solche Steppen, die wieder irgendeinen Berg haben. Es ist pervers groß.
Ja.
Am ehesten fast zu vergleichen mit Just Cause 2, falls du dich noch erinnerst. Das war auch so ein krass großes Ding. Und Just Cause 2 ist einfach nur komplett leer. Du kannst da rumfahren, so wie in den GTAs. Du kannst rumfahren und ballern. That's it. In Zelda kannst du allein schon wegen dem Klettern, du hast ja jetzt neben der Herzleiste, also deiner Energieleiste, noch eine Ausdauerleiste, die du verbessern kannst. Und diese Ausdauerleiste allein und die Fähigkeit zu klettern erlaubt dir im Spiel halt einfach überall hinzugehen. Überall.
Und es ist dadurch trotzdem aber nicht so glitchy und buggy wie jetzt so ein Elder Scrolls, wo du halt irgendwie teilweise echt auf so viele Sachen triffst. Es ist dafür eine echt runde Open World.
Ja.
Also es gibt wenig Bugs oder irgendwie sowas, wo ich drauf gestoßen bin, wo ich mir dachte so...
Es gibt halt leider Framerate-Einbrüche manchmal.
Ja, das gibt es. Technisch ist es leider nicht ganz sauber. Also es gibt... Framerate ist in einigen Gebieten,
wo mehr los ist.
In Ortschaften vor allem. Da bricht das Ding schon mal gerne ein. Aber ansonsten sowas, Spielbarkeit angeht. Da hast du ja echt kaum Sachen.
Absolut rund.
Ich finde aber vor allem, was so schön ist, ist, dass es kein Nintendo-Spiel ist. Es ist kein Nintendo-Spiel der letzten Jahre zumindest.
Genau.
Weil die Nintendo-Spiele der letzten Jahre, ich glaube, wir haben auch schon vorher drüber gesprochen, das sind so diese Spiele, die dich an die Hand genommen haben. Oh, du bist 3-mal gestorben. Hier kriegst du die goldene Münze, wo du ans Ende des Levels damit fliegen kannst. In dem komischen neuen Yoshi's Woolly World Update jetzt für den 3DS gibt es eine Möglichkeit, dass du im ganzen Spiel fliegen kannst. Also es gibt keine Schwierigkeit sozusagen. Ja. Du fliegst einfach nur durch die Level. Und jetzt bei Zelda ist es so, es ist teilweise fordernd. Die Rätsel sind knifflig. Es sagt dir nicht immer alles.
Es sagt dir eigentlich fast
Gegner,
gar nichts.
Genau, es sagt dir fast gar nichts. Die Gegner sind auch nicht ohne. Das widerspricht allen letzten großen Zelda-Franchises. Und das finde ich toll.
Das widerspricht auch so der Philosophie von Nintendo. Ja. Von wegen, unsere Zielgruppe wird immer jünger. Wir müssen alles erklären. Mhm. Skyward Sword war im Prinzip ein komplettes Tutorial. Du wurdest immer wieder zugelabert von dem Schwert. Vorher bei Ocarina of Time sogar schon. Wurdest du immer wieder von der Fee unterbrochen. Das hat ja so genervt. Hey, listen! Da gibt es gar nichts mehr.
Und vor allem immer dieses so, hey, ja, jetzt starte ich durch. Und dann hält dich aber irgendwas zurück. Irgendwas zieht dich immer wieder in
das
dieses...
Das gibt es nicht.
Ja, und das gibt es einfach nicht.
Es gibt aus dem Anfang... Erzählt dir der alte Mann, der da am Feuer sitzt, haben wir auch schon tausendmal im Trailer gesehen, erzählt dir einfach die Basics. Hier, da liegt Essen rum, kannst du kochen, kriegst du mehr Energie. Bumm. Dann kriegst du im Anfangsgebiet, kriegst du deine wichtigsten Items und dann sagt er, lauf los. Und du kannst loslaufen. Du kannst einfach ins verfluchte Schloss von Hyrule reingehen und dem Endgegner sagen, komm her, was willst du von mir? So, kriegst du das Maul.
Ja.
Aber es geht. Und es haben Leute schon in einer Stunde durchgezockt. Auf der anderen Seite, wann habe ich den ersten wirklichen Dungeon im Spiel gemacht? Nach 20 Spielstunden oder so.
War bei mir auch so. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange bin ich rumgelaufen, weil man muss das vielleicht ein bisschen, wer nicht weiß, wie das Spiel aufgebaut ist, ist jetzt auch kein Spoiler, weil die Geschichte, finde ich, ist auch erkundenswert. Sie ist spannend gemacht. Es gibt in dem Konzept, wo wir gerade bei Breath of the Wild sind, haben wir Link als Helden, der das Master Sword besessen hat. Wir haben Zelda, die Prinzessin, die die Dunkelheit in Form von Ganon bannen kann. Und wir haben vier Champions, die sozusagen den beiden zur Seite stehen und die eine Apparatur jeweils steuern können.
Einen sogenannten Titan im Spiel. Genau.
Einen Titan, die irgendwie aus Urzeiten schon gebaut worden sind und die helfen denen sozusagen.
Wie so eine gigantische Maschine. So
genau, sollten denen dabei helfen, Ganon zu besiegen. Was dann passiert ist, wollen wir jetzt nicht verraten. Mhm. Auf jeden Fall wacht Link 100 Jahre später auf. Er hat sozusagen überlebt und ist jetzt in diesem verfallenen Königreich Hyrule unterwegs und muss sozusagen diese Biester zähmen und muss sie sozusagen gegen Ganon wieder einsatzfähig machen. Das ist die Aufgabe. Und das sind die Dungeons.
Genau.
Wo man sich dann denkt, so vier Dungeons? Hä, what the fuck? Das ist ja nichts. Aber wir haben halt noch so eine Art Mini-Dungeons ja jetzt.
Also Nintendo hat gesagt, wir brechen dieses Konzept von diesen riesengroßen Dungeons. Man war ja in einigen Dungeons, war man ja 3-4 Stunden unterwegs, um da rumzurätseln. Wir brechen das auf. Wir machen jetzt irgendwie die vier Titanen. Die sind für sich genommen Dungeons, sind aber auch relativ kurz. Abgesehen davon braucht man ja in der offenen Welt auch typische Schnellreisepunkte. Und dafür haben wir auf der kompletten Karte 120 sogenannte Schreine hingestellt. Und diese Schreine haben jeweils ein Rätsel. Oder einen besonders schweren Kampf. Und wenn man die halt schafft, bekommt man dort drin auch Items. Man bekommt den Speicherpunkt, um dahin auch den Checkpoint, quasi den Schnellreisepunkt, das wollte ich damit sagen. Könnt ihr euch auch mal reinziehen. 120 von den Dingern gibt es auf der ganzen Map. Also
Minuten, aber auch schon mal zu so einer Viertelstunde.
Genau,
kannst du da auch schon mal dran sein.
Genau, das sind Häppchen. Also die haben quasi das ganze Dungeon-Prinzip, das ganze Rätsel-Prinzip in Häppchen aufgeteilt.
Und deshalb hast du nämlich auch am Anfang schon die ganzen Fähigkeiten, weil du ja dann in die Open World entlassen wirst und du kannst halt sozusagen jeden kleinen Schrein angehen und hast aber schon alle nötigen Sachen.
Genau.
Du hast den Magnetismus, du hast die Stasefähigkeit und sowas von vornherein, wo du dir eigentlich denkst, so, aber eigentlich war es doch in Zelda, ging es ja immer darum, was Neues zu bekommen, ein Upgrade.
Ja.
Aber auf der anderen Seite hast du dadurch halt jetzt diese RPG-Elemente, dass du zum Beispiel deine Ausdauer verbessern kannst, deine Herzenanzahl, neue Rüstung, neue Waffen. Was mir immer noch, am Anfang ging es mir schon ein bisschen auf den Keks und ist mir nach wie vor immer noch so ein bisschen Dorn im Auge, ist das limitierte Inventarsystem. Was sagst du dazu?
Dazu muss man sagen, wenn man neu startet, ist das Inventar an bestimmten Stellen, vor allen Dingen was die Waffen angeht. Ich glaube, im Rest geht's sogar.
Weil die Waffen gehen kaputt.
Genau, du hast Nahkampfwaffen, Schwerter, Äxte, Keulen etc. Das meiste lassen halt die Gegner fallen. Und diese Waffen haben ein Ablaufdatum, wenn du so willst. Wenn du sie oft genug benutzt hast, sind sie kaputt. Das gleiche gilt für Schilde, die du auch immer wieder findest, die du auch abnutzen kannst. Und dasselbe gilt auch für Pfeil und Bogen.
Genau.
Also für die drei Waffen oder Verteidigungsarten. Und die haben halt sehr begrenzte Inventarplätze. Und da musst du natürlich auch in der offenen Welt einen Weg dafür finden, dir dieses Inventar zu erweitern. Das sagt dir niemand. Du wirst es irgendwann einfach finden.
Ich habe es tatsächlich erst nachdem ich wusste, dass es das gibt, weil es gibt etwas, was du sammelst, wo ich mir dachte, dass das schon dafür zuständig ist. Mhm. Ich bin aber, weil, sagen wir mal, so diesen diese Person, die dafür zuständig ist, dein Inventar zu verwalten oder es größer zu machen, die findest du vor dem ersten Dorf sozusagen, wo du hinkommst. Ich bin aber anscheinend so einen komischen Weg in dieses Dorf gegangen, dass ich diesen Typen gar nicht gefunden hatte. Und ich habe sogar das Item für die Quest sogar schon lange, lange im Inventar gehabt, aber ich bin dem Typen einfach nicht über den Weg gelaufen.
Und was heißt denn das erste Dorf? Du musst ja nicht in dieses erste Dorf.
Kiri, ja,
also Kakariko?
Kakariko Village, genau.
Muss man nicht vorbeilaufen.
Naja, man muss nicht, aber es wird sozusagen dir gesagt, so hey, das ist die Hauptquest, geh erstmal dahin, da findest du eine Person, die dir vielleicht was sagt, so, weil Link hat ja auch Gedächtnisschwund, natürlich, und muss sozusagen seine Erinnerungen wiederfinden. Und das war für mich, weil ich habe zwei Dungeons schon absolviert gehabt, bevor ich mein Inventar das erste Mal upgradet habe.
Okay, das ist heftig.
Und das war halt schon so, boah, so langsam könnte ich mal ein bisschen mehr Platz brauchen, weil die Waffenslots sind schon cool gemacht und du hast auch verschiedene Arten von Waffen, aber bei manchen Fights sind schnelle Waffen besser, bei manchen sind langsame besser. Und genau,
Einhänder, Zweihänder bei den Schwerten zum Beispiel.
Ich finde es unglaublich, wie komplex dieses Spiel ist. Am Anfang denkt man eigentlich,
aber wie einfach es trotzdem ist.
Ja, wie einfach es ist.
Wenn du in so ein Elder Scrolls reinläufst, du sammelst ja jeden Schrott auf. Alles. Und du hast gar keine Ahnung, was geht. Das denkt man bei Zelda am Anfang auch, weil du auch viel aufsammeln kannst.
Es gibt viel Kram.
Aber es sind gar nicht so viele unterschiedliche Dinge. Es sind halt entweder Waffen oder Schilde oder eben auch mal Klamotten oder es sind halt einfach Nahrungsmittel.
Genau, die du halt für verschiedene, da gibt's zwar auch ganz viele verschiedene, aber die haben halt verschiedene Fähigkeiten. Ja. Zum Beispiel kannst du dir Sachen kochen, die dich schneller machen, die dich leiser machen, weil es ist auch so ein bisschen Stealth mit drin. Du, also deine, ob du jetzt kriechst, also beziehungsweise ob du jetzt schleichst oder ob du jetzt läufst, hat einen Einfluss darauf.
Du kannst deine Energieleiste sogar erweitern. Also für die Leute, die halt eben wirklich mal sagen, ich möchte jetzt echt so schnell wie möglich zu den Bossen und möchte mir nicht die Zeit damit insofern verschwenden, zu gucken, dass ich die Sachen irgendwie hole, die meine Energieleiste erweitern, die können sich Dinge kochen, wodurch sie dann einfach 5 Herzen mehr haben, so, bis die verbraucht sind. Andere Sachen schützen dich besser gegen Elektrizität, andere gegen Eis oder gegen Feuerschaden, also gegen Hitze oder Kälte, was auch so eine Sache ist. Also die Spielwelt hat eben dann auch so ihre Regeln, dass sie dich zum Beispiel, es kann Unwetter geben, es blitzt dann auch, und dann hast du ein Metallschwert auf dem Rücken und der Blitz schlägt ein und killt dich. Und dann musst du das Metallschwert im Inventar erstmal austauschen, damit der auf dem Rücken sein Holzschwert trägt.
Aber das sind so Sachen. Es wird dir halt nicht gesagt.
Es wird dir nicht gesagt.
Genau, aber wenn du in dein Inventar gehst, siehst du auf einmal, dass das Schwert so blinkt. Und das heißt, es gibt dir sozusagen ein visuelles Highlight irgendwie. Also es wird dir irgendwie angezeigt. Viele Leute, die sich darüber beschwert haben, haben gesagt, es sei so wie Dark Souls, wo du ja auch häufig gar keine Ahnung hast, was du überhaupt tust, was die Items machen und wo du eigentlich einen Guide lesen musst, um das zu verstehen. Ich finde es überhaupt nicht so, weil Zelda ist viel zugänglicher und die meisten Sachen, die irgendwie, ich weiß nicht, ob ich alles schon... sind selbsterklärend, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst. Und tatsächlich ist Zelda da relativ logisch.
Ja. Wenn du auf dem Berg rumläufst und da ist Lava und auf einmal merkst du, dein Typ schwitzt und verliert Energie und macht und dann guckst du in den Inventar und siehst irgendwie, mein Holzbogen brennt, irgendwie mein Holzschild brennt und mein Holzschwert brennt. Logisch, du tauschst die Sachen aus und ziehst dem Jungen mal was Kälteres an, so nach dem Motto. Ne? Oder klar, bei der Lava dann eher was einen hitzeresistent macht und dann ist wieder gut. Auf so Sachen kann man kommen. Was das Spiel aber auch macht, dass es dich halt mit diesen ganzen Elementen, mit diesen ganzen Regeln, die diese Spielwelt hat, extrem krass spielen lässt auch. Also alleine auf wie viele Arten du die Gegner verarschen kannst und besiegen kannst. Also du kannst doch einfach mal hingehen, das fängt gerade an zu blitzen, das fängt gerade damit an und du kannst deine Waffen auch wegschmeißen. Und dann ist da hinten eine ganze Gruppe von irgendwelchen Gegnern, die um so ein Lagerfeuer rumsitzen und irgendwie nichts zu tun haben. Und du denkst dir so, okay, das sind mega viele, ich bin noch voll am Anfang vom Spiel, ich habe irgendwie auch gar keine Energie und die hauen mich, die one-shotten mich quasi und die killen mich. Das können viele Gegner. Ich gehe jetzt einfach hin, ich schmeiße das einfach, während das Gewitter angeht, mein Metallschwert in die Runde rein, das Schwert landet, der Blitz schlägt ein, batsch, alle gegrillt. So ein Blödsinn passiert in diesem Spiel einfach. Unglaublich.
Also wirklich, also da ist auch wieder so diese viel zitierte Liebe fürs Detail da. Also so Kleinigkeiten. Zum Beispiel am Anfang dachte ich auch immer, die ganzen kleinen Tiere und so, die rumlaufen, dass die überhaupt, also dass die nicht da sind. Mhm. Aber die sind ja auch einsammelbar. Du kannst zum Beispiel, wenn du dich ranschleichst, kannst du kleine Vögel irgendwie fangen. Du kannst, unter Steinen sind Eidechsen, die dann ganz schnell weglaufen, die du einfangen kannst, die irgendwie auch bestimmte Fähigkeiten haben, wenn du da ein Elixier draus machst oder sowas. Eigentlich auch relativ barbarisch. barbarisch. Also du, so alles wird in den Kochtopf, alles wird in den Kochtopf geworfen.
Du kannst jedes Tier jagen und sobald du jedes Tier gekillt hast, wird es halt so ein Stück Fleisch meistens. Du kannst aber...
Sogar die Fee. Die Fee kannst du auch in den Kochtopf werfen.
Stimmt, genau. Die Feen kann man diesmal sogar einfach einsammeln. Man braucht keine Flasche.
Ja, genau.
Also, wie immer.
Großartig. Ich meine, du musst dich an, weil die fliegen relativ schnell weg. Das heißt, du musst dich anschleichen. Ja. Ich dachte, man kriegt die am Anfang nicht, weil ich bin immer hinterhergerannt. Das funktioniert nicht. Mhm. Zumindest habe ich es nicht geschafft. Wenn ich anschleiche, ist es ganz easy. Ja, aber da auch so wirklich bei Spielen, ich war immer der große Jäger. Ich habe immer in Red Dead Redemption alles geplättet, so auch. In Far Cry auch. Aber hier, muss ich sagen, habe ich nur ein schlechtes Gewissen gehabt, als mich dann zum Beispiel so ein kleines Eichhörnchen angeguckt hat, gerade so seine Eichel in der Hand hat, und aber mein Pfeil hat ihn dann trotzdem penetriert. Am Ende.
Lass das mal so stehen, um das mal das Verrat nochmal rauszuschneiden für eine spätere Sendung, diesen Satz gerade.
Am Ende hat dann die Niedlichkeit des Spiels doch nicht gesiegt. Aber ich hab gezögert. Auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich habe vor allen Dingen die Füchse und die Wölfe halt immer gejagt. Sehr zum Leidwesen meines Mitbewohners, der immer so, lauf Fuchs, lauf! Und ich platsch. Aber keine Sorge, man kann das Spiel komplett vegan durchspielen. Man findet Gräser, man findet Früchte, man findet Gemüse. Das geht einfach auch so. Man kann alle Tiere einfach in Ruhe lassen.
Genau, und Fisch gibt's ja auch, wissen wir, für die Vegetarier.
Ach, Max. Übrigens, was auch ganz witzig ist, irgendwie Pferde gibt es im Spiel auch. Man kann sich an die Pferde von hinten ranschleichen und sie dann quasi besatteln. Kannst auch gerne rausschneiden. Und dann muss man sie halt zähmen. Dann muss man sie erstmal irgendwie so, kommt immer so ein bisschen drauf an, was hat das Tier für eine Mentalität und irgendwie, wie hoch ist deine Ausdauer. Und dann kannst du so ein bisschen Rodeo spielen mit dem Pferd. Und wenn du es dann geschafft hast, dann kannst du es auch benutzen und kannst damit quasi reiten und kannst es auch registrieren in so einem Stall, sodass du es später wieder rufen kannst. Witzigerweise kannst du andere Tiere aber auch so zähmen und auf denen reiten.
Hirsche zum Beispiel. Habe ich auch gesehen, ja.
Oder diese Böcke. Also alle größeren Tiere kann man
auch Garten, Schweine?
Bereiten.
So ein Eber?
Die Wildschweine habe ich noch nicht ausprobiert. Nee, die sind aber auch immer zu akku.
Die sind immer relativ schnell weg. Aber auch das mit dem Reit-Feature. Ich war am Anfang super genervt, weil die Pferde nicht wie in Red Dead Redemption, die ja so hinterher teleportieren. Ne, was du ja da immer hast, oder du kannst von überall rufen, sondern das Pferd bleibt ja einfach da stehen, wo es ist.
Und wenn du zu weit weg bist, dann hört es sich nicht mehr.
Genau, dann hört es sich einfach nicht mehr.
Dann
musst du dir ein neues suchen. Du bist aber sowieso aufgrund der Open World, weil es halt nicht nur Wege gibt. Du kannst zum Beispiel zu so vielen Gebieten, bin ich halt nicht über eine Straße gekommen, weil ich irgendwie
Ich habe fast gar keine Straße gefunden.
Wo ich so dachte, so, hey, hier geht's irgendwie nicht. Das heißt, du musst eh dir so den Weg suchen. Und dann lässt du eh das Pferd irgendwann stehen, weil es läuft nicht den Berg hoch so. Und dann kannst du aber, dann kletterst du halt so den Berg hoch und machst dann. Und vor allem, ich habe wirklich am Anfang so viele Sachen gehabt, wo ich so dachte, ist das so, bugge ich mich hier gerade durch das Spiel oder ist das so gedacht? Und das ist das Schöne. Es ist halt wirklich so ein... Erkundung. Du erkundest die Open World. Du hast nicht, hier setze ich meinen GPS-Marker hin, hier wird mir eine Linie angezeigt, da muss ich hin, sondern du erkundest die Welt. Du musst sie aufdecken, du musst Türme einnehmen, so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig,
nur
wo du
halt
Areale aufdeckst.
Deutlich schwieriger als bei Assassin's Creed.
Ja, das stimmt.
Ich meine, du rennst einmal am Anfang durch bei Syndicate und hast alle Türme. Ich habe am Anfang vielleicht 2 oder 3 Türme geschafft. Beim Rest bist du auch von den Gegnern da einfach runtergeflankt. Mhm. Und du brauchst dann eben bessere Fähigkeiten, mehr Ausdauer und eine andere Herangehensweise. Was sich für mich bewährt hat bei den meisten Türmen, war, ich suche mir den nächstbesten Berg und du hast da auch von Anfang an so eine Art Gleitsegel, sodass du, wenn du irgendwo runterspringst, also runtergleiten kannst, so Paragliding-mäßig. Und dann habe ich mir einfach den nächstbesten Berg gesucht und bin dann einfach von oben an die Türme rangeflogen, anstatt die von unten zu erklimmen.
Ja, und das ist halt die Sache. Es geht. Bei Breath of the Wild, ich glaube, bei fast allen Dingen mehrere Wege.
Ja. Du hast einen Weg zu irgendeinem Volk, wo dann ein Titan ist und da stehen super krasse Gegner rum. Nee, lass sie doch stehen. Geh doch lieber den weiteren Weg, vielleicht auch den steileren Weg über den Berg. Geh doch da einfach darüber, geh hinten rum und du kommst an dein Ziel. Das war am Anfang ja so witzig. Irgendwie bei den ersten 4 Dungeons, bei den ersten 4 Schreinen, diese kleinen Dungeons, bei denen du deine Fähigkeiten bekommst, also die Basisfähigkeiten, von denen wir gesprochen haben. Da gibt es einen, da steht der Schrein in so einem mini kleinen Labyrinth drin und vorne in dem Labyrinth steht so ein super schwerer Gegner, der eigentlich erst zum Ende des Spiels so mehr in Erscheinung trifft. Der one-shottet dich am Anfang. Keine Chance. Nix, kannst nix machen. Und ich dachte, wie kommst du an diesem blöden Deppen vorbei? Kein Schimmer. Und dann bin ich hinter das Labyrinth gelatscht, also an die letzte Mauer, wo dann eben der Schrein ist, bin drüber
geklettert. Kletterst einfach drüber.
Und bin reingegangen.
Gut ist, ja. Einfach drüber klettern.
Ja, es geht.
Ja, und das finde ich, also ich ja, wie soll ich es zusammenfassen? Ich habe so
viele... Das Spiel vermittelt dir einfach ein Abenteuer-Feeling, ja, was so wenige Spiele
vorher
geschafft haben einfach. Das ist wirklich ein Abenteuer. Das ist nicht irgendwas abarbeiten oder irgendein Schema F. So, weißt du, von wegen so, hier hast du eine Map, da sind 80.000 Dinger eingezeichnet. Mach mal. Kriegst du Achievements für. Was bin ich bei Zelda froh, dass Nintendo keine Achievements da drin hat. Dass ich einfach ungezwungen rumlatsche und mache, worauf ich Bock habe.
Vor allem, es wird dir ja auf der Map nichts angezeigt. Du kannst dir eigene Pins setzen, ja, du kannst dir so visuelle Marker machen mit deinem Fernglas, wo du sozusagen durchguckst. Tatsächlich ist alles relativ logisch verbaut. Sogar Fast Travel haben sie irgendwie hinbekommen, dass du durch dieses altertümliche Gerät, was du bekommst von den Sheikah, dass da Fast Travel relativ sinnvoll und irgendwie auch logisch erklärt ist. Ja. Die haben sehr viel darauf gesetzt, dass diese Open World organisch und also atmosphärisch nicht bricht. Also, dass du irgendwie so Sachen drin hast, wo du denkst, Moment mal, das ist jetzt gerade für den Spieler vielleicht von Vorteil und ist jetzt auch nett, dass es da ist, aber es wirft mich halt raus. Und da haben sie echt eine sehr kohärente Welt geschaffen. Das ist einfach, finde ich, ist einfach fantastisch gelungen in Breath of the Wild.
Ja.
Wollen wir gerade mal
nichts mehr zu ein.
Uns die Kehlen befeuchten,
ja,
und
definitiv.
Vielleicht gleich nochmal abschließende,
nachdem wir uns hier schon in Ekstase geredet haben,
einfach abschließende Worte zu Breath of the Wild finden. Hier kommt jetzt aus Ocarina of Time Sarayas Song.
Hello, it's a me, Mario. Woohoo! You're listening to Controller. Mamma mia, Mario's favorite. Yahoo! Here we go!
20 nach 10 ist es am Montagabend. Wir überziehen ein bisschen, weil wir über Breath of the Wild noch ein bisschen quatschen wollen, der gute Tommy und ich. Und ja, du bist durch, ne?
Ich bin durch. Sonntag habe ich einen Schlüssel
gezogen. Aber noch nicht mit allem.
Ich habe danach sofort
Statistik am Ende, habe ich gehört. Sagt dir das? Das Spiel sagt dir, wie viel Prozent du schon hast? Wie viel
völlig
hast du?
Absurd. 16.
Okay.
Also das kann man ja auch im Menü nachgucken, so links unten. Mhm. Ich dachte, das kann nicht das sein. Aber 16 von 100% steht da halt auch einfach
krass.
So. Und ich habe dann auch mal geguckt in mein Questbook. Du hast tatsächlich auch ein Questbook, also mit den ganzen Nebenquests, wie du mit den Leuten interagieren kannst im Spiel und so weiter. Ich habe scheinbar wirklich vielleicht zu 64 Quests, Nebenquests, abgesehen von den Hauptquests nochmal. Und ich habe 16 von denen auch irgendwie nur gemacht. So, okay, ich habe doch sau viel in dem Spiel gemacht. Also viel wird gar nicht als Quest gewertet, so was du tust.
Okay.
Das Rumgerandome in der Welt wird ja oft nicht als Quest gewertet. Eine Quest ist ja wirklich was Bewohner dieser Welt dir geben und sagen, mach mal hier.
Der eine Typ, der im Stall ist und der auf den Stall aufpassen muss, aber die sind leider alle Vegetarier, aber er hat so Bock auf ein Stück Fleisch und muss ihm ein Stück Fleisch besorgen. Genau. Ja.
Hast du eigentlich mitgekriegt, dass sie scheinbar einen Charakter im Spiel haben, der an Satoru Iwata erinnert, den verstorbenen Ex-Präsidenten von Nintendo?
Ach.
Der 2015 ja leider, ich glaube sogar an einer Krebserkrankung dann gestorben ist, relativ jung. Da gibt es jedenfalls, der Charakter heißt, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, auf jeden Fall erzählt er was von einem Satori Mountain, wo es was zu finden gibt.
Ah.
Und da oben soll auch irgendwas sehr Idyllisches, Schönes sein, was ein bisschen erinnert. Ich war noch nicht da.
Okay, vielleicht ein weiterer Feenbrunnen.
Kann sein, ja.
Das sind wirklich, also auch so, es sind echt so viele Kleinigkeiten, weil ich dachte wirklich am Anfang, ich war sehr, sehr skeptisch, ob diese Open World gefüllt ist und ob diese Open World halt auch wirklich was bietet. Und es tut es halt nicht mit typischen Checkpoint-Sachen, mit typischen Abhaar-Collectibles-Kram, sondern es sind wirklich so Kleinigkeiten, die einfach gut verbaut sind. Da reitest du dann einfach irgendwie, man kommt dann immer...
Aber auch so typisch, so du hängst irgendwo rum.
Dir fehlen dann die Beispiele, aber...
Du hängst irgendwo rum und dann ist irgendwo ein etwas höherer Berg. Du hast eigentlich viel zu wenig Ausdauer, auf diesen blöden Berg hochzukommen, aber du suchst dir deinen Weg. Und du findest einen Weg, wo immer wieder kleine Passagen sind, wo du stehen kannst, also nicht an der Wand hängst, wo deine Ausdauer sich auflädt. Und dann findest du irgendwie so richtig, es macht dir sogar Spaß, diesen Weg zu suchen, diese Wanderwege, wenn du so willst, da hochzusuchen. Und dann hast du es irgendwann echt nach einer halben Stunde geschafft, diesen supergeilen Berg zu erklimmen. Und dann ist da auch irgendwas Cooles. Da ist immer irgendwas. Ja. Also du machst irgendwas, weil du einfach neugierig bist und du findest immer irgendwas Geiles.
Es ist halt
irgendwie, ich bin absolut verblüfft, wie die das hingekriegt haben.
Ja, ich finde es aber also wirklich. Ich hätte also ein Zelda, dass ein Zelda gut wird, das ist ja logisch gewesen.
Aber dass Nintendo dieses Formular so auf den Kopf stellt und dass Nintendo so in der Form, wie sie jetzt auch in den letzten Jahren waren, so dieses irgendwie mach's gut, René, haut ab.
Ja.
Ciao, Daniel, haut auch ab. Wir labern zu viel hier, die Leute haben keinen Bock mehr.
Deshalb haben wir es ja ans Ende der Sendung gepackt. Ne?
Genau.
Da kann man ja sagen, so gut, die Leute können noch weiter quatschen, bis wir alle nach Hause gehen.
Richtig. Wo war ich stehen geblieben?
was man erkundet.
Ja, nee, also das Nintendo einfach nach diesen,
was Nintendo
diesen
macht,
Spielen,
ja,
wo genau sie dich so immens an die Hand genommen mhm haben. Immer von wegen, mach keinen Fehler, hör dir an, was wir zu sagen haben, ja, mach dies, mach das, mach jenes. Enge, geschlossene Areale bei Zelda, alles wurde immer gefühlt linearer und auch manchmal repetitiv. Und immer dasselbe Formular, dass die einfach sagen, wir kloppen das jetzt alles weg und machen die geilste Open World aller Zeiten, wo es ja schon so viele Open World Games gibt und du dir denkst so, wie kann Nintendo da jetzt noch irgendwas machen, was es noch nicht gab?
Ja, wie kann Nintendo jetzt, wo Open World eigentlich schon allen auf den Sack geht, nochmal ein gutes Open World
Game machen? Und weißt du, was Nintendo gemacht hat? Das sage ich ja als jemand, der jetzt auch in den letzten Jahren oft kritisch war. Nintendo hat einfach zu diesen ganzen Rockstars und Ubisofts und schlag mich doof, wie sie alle heißen, gesagt so, wir machen Open World jetzt einfach mal richtig. Weißt du? Ihr habt das schön gemacht, das ist schön viel Arbeit mit dem ganzen Abchecken und so weiter. Und hier, geh mal dahin, mach mal hier, mach mal links, rechts, Dienst, das Döns. Schöne ABM, schöne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wir bieten jetzt mal ein Abenteuer an.
Ja, und das ist halt das Schöne, weil ich finde, eigentlich sind wir in einer Zeit, wo wir alles schnell mal eben im Internet nachrecherchieren können, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen. Das, was wir ja vor 20 Jahren nicht hatten,
ja,
wo die Spiele aber genauso arschig waren und wir einfach mit dem Kopf vor die Wand gelaufen sind und dachten, wie komme ich hier nochmal weiter? Jetzt kannst du alles mit ein paar Klicks recherchieren. Warum nicht die Spiele genauso machen? Ein ja bisschen nachdenken, ein bisschen fordern. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Stelle, wo du ins Gerudo-Tal kommst und wo du in die Stadt der Gerudos willst. Und du kommst da nicht rein. Und du denkst dir so, wie komme ich denn da jetzt rein? Und dann sagt dir ein NPC, den du triffst, sagt dir was. Und dann stehst du da erstmal rum. Und dann merkst du, nee, das, was der da redet, das klappt. Das geht nicht. Ja. So, ne? Irgendwas muss ich machen. Und dann suchst du. Aber wenn du dann auf die Idee kommst, beziehungsweise wenn du dann, weil es ist eigentlich logisch.
Die Idee ist oft so super nah.
Die ja Idee liegt nahe und das, was du sozusagen in der Umgebung hast, hilft dir. Und es ist dann einfach da. Und dann findest du es, um in die Stadt zu kommen, was du brauchst. Und das ist auch irgendwie lustig gemacht einfach. Ja. Da sind so ein paar Sachen drin, die auch wirklich nicht nur für Kinder sind, sondern die auch so ein bisschen, wo man merkt, da sind auch erwachsene Leute hinter, die halt auch mit dem Schmunzeln da rangehen und genau auch mal oder sowas. Oder
Spoiler! Er hat's getan.
Ja. Metaphorisch gesprochen.
Ja. Generell sind die Klamotten
mit dem Augenzwinkern. So, das ist halt schön. Oder aber auch die Ideen, die dahinter stecken. Diese Reittiere in der Wüste, weil du kannst ja mit dem Pferd nicht in die Wüste reiten. Was sich da, also das sind so Dinge, wo ich denke, geil, dass man auf diese Idee kommt. So, es hat natürlich auch so ein paar, haben sie ja auch gesagt, so Sachen, wo sie sich daran orientiert haben. Der Einfluss von Elder Scrolls, also von Skyrim in dem Fall, ist relativ groß. Der Einfluss von Shadow of the Colossus mit den verschiedenen Beasts ist relativ groß. Also da sieht man schon die Einflüsse, ne? Also.
Ja, sie haben auch gesagt, ich glaube, die haben tatsächlich aber auch gesagt, dass sie sich von Dark Souls auch so ein bisschen was abgeguckt haben.
Ja, vor allem auch so, Dark Souls ist auch drin.
Ich meine, das Combat-System von Dark Souls, muss man ehrlich sagen, hat Nintendo ja so ein bisschen erfunden. Ocarina of Time war eben das erste 3D-Spiel, was dieses Lock-On-System hatte, dass du den Gegner anvisieren kannst, um ihn rumtänzelst und so weiter. Und sie haben es jetzt insofern übernommen oder erweitert mit dem Dark Souls-Prinzip, dass du jetzt auch parieren kannst. Also, dass du stärke gegnerische Angriffe mit deinem Schild oder auch zum Beispiel mit einer geschickten Ausweichbewegung parieren und kontern kannst. Was vor allen Dingen gegen starke Gegner super, super effektiv ist und was auch nicht so schwer auszuführen ist. Klingt auch wieder irgendwie kompliziert. Ja, Zelda war doch einfach nur ein bisschen rumspringen, draufschlagen und so weiter.
Kampfsystem ist es aber jetzt auch nicht. Ist seit Wind Waker das beste Kampfsystem.
Auf jeden Fall.
Wind Waker war auch sehr deep, was das Kampfsystem angeht, obwohl es nicht so schwierig war, aber das bietet jetzt so die gute Mischung aus Tiefe, aber auch so ein bisschen Zugänglichkeit und okay, du hast ein paar Gegner, die sind so ein bisschen, was man so in Shootern Bullet Sponges nennt, also die ziemlich viel Hits einstecken, also wo du ziemlich viel raufknüppeln musst. Aber es gibt auch immer einen einfacheren Weg. Es gibt immer Schwachstellen. Zum Beispiel hast du einen Gegner, der irgendwie dann auf einmal gegen Blitz super anfällig ist und der dann mit einem Blitzpfeil irgendwie in die Knie geht.
Du kannst dich auch an jeden Gegner von hinten einfach ranschleichen und dann kommt irgendwann so ein Spot, wo sie dir halt von wegen Überfall, glaube ich, einblenden mit Y.
Genau.
Und dann machst du einfach einen One-Hit bei dem, das hat down. Egal wie groß. Das geht auch. Und für sowas musst du dann eben gucken. Schleichen kannst du, das ist auch wieder so witzig. Du hast da unten auch so eine kleine Anzeige, die zeigt, wie laut du bist, wenn du schleichst. Und das Schleichen an sich geht schon mal in so verschiedene Stufen, also ob man in der Hocke einfach schneller läuft oder langsamer in der Hocke. Dann kannst du auch deine Klamotten ablegen, weil dann bist du noch leiser, weil nichts mehr klappert auf deinem Rücken, das Schwert und der Schild und so weiter und so fort. Du kannst Klamotten anziehen, die dich noch leiser werden lassen. Und du kannst dir noch irgendwie ein Gericht kochen, was sie noch leiser werden lässt. Also es geht alles.
Ja, es sind wirklich so viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Und das Schöne ist halt, es ist halt, du entdeckst es Stück für Stück für Stück und bist halt irgendwie drin. Und also, ich bin ja noch nicht durch. Ich habe ja erst 2 Dungeons gemacht, aber auch die sind also wirklich von den Designentscheidungen, von den Bossen, von den Mechaniken, die da sind, irgendwie, also es ist...
Wobei ich da sagen muss, da muss ich tatsächlich ein bisschen Kritik üben, irgendwie, weil von den Bossen hatte ich ein bisschen mehr erwartet.
Echt?
Ja.
Okay.
Die Dungeons sind cool, wobei die ja natürlich die großen 4 Dungeons insofern auch relativ ähnlich designt sind, also die haben ähnliche Mechaniken, die heben sich jetzt nicht so mega voneinander ab, aber die Bosse waren Fallobst.
Findest du?
Ja, schon.
Also ich fand der in der Wüste war ziemlich...
Das war der schwierigste, ja. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt...
War mein erster Dungeon.
Da habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie generell, wenn du alle 4 hinter dir hast, dann merkst du auch, eigentlich gibt es für die eine Reihenfolge.
Ja.
Eigentlich. Mhm. Natürlich schaffst du den letzten, aber trotzdem, auch am Anfang.
Ja. Wie siehst du denn, also ich meine, gut, diese technischen Sachen, finde ich, die sind auch auf jeden Fall, wenn wir jetzt über noch ein bisschen Kritik üben wollen, weil es ist auch nicht alles perfekt, es ist halt nicht das perfekte Spiel, weil das gibt es einfach nicht. Da sind so auch so diese Kleinigkeiten, dass es tatsächlich doch technisch Abstriche machen muss. Finde ich schon problematisch. Ich hätte es gerne ohne. Es fällt mir nicht mehr auf nach einer gewissen Zeit, aber gerade in so, wenn die Framerate, das finde ich jetzt echt so ein
Ist
so
eigentlich
Ding,
ein No-Go, ne? Auf der Wii U vielleicht, aber nicht auf der Switch eigentlich. Ja. Also du hast es wirklich so, dass das auf der Switch ist es, glaube ich, immerhin noch so, dass sie von normalerweise 30 FPS immer nur so auf 25 oder 20 vielleicht absinkt, auf der Wii U teilweise sogar auf 15. Mhm. Ich habe es gehabt, dass von den besonders großen Gegnern, diese Moblins irgendwie, diese doppelt so großen Standardgegner, da standen mal 2 oder 3 vor mir, weil ich irgendwie in so einen Hort von denen reingerannt bin. Und die haben dann zu dritt irgendwie, wollten sie auf mich draufknallen. Und das Bild ist komplett eingefroren. Also ich war komplett in der Bewegung
Ach,
drin.
Krass.
Und wir sitzen da so, ein Kollege, also mein Mitbewohner, nimmt einen Schluck vom Tee, stellt den Tee wieder hin, und flupp, dann geht's weiter. Und ich dachte so, what? What?
Krass.
Das kommt auch vor. Nicht oft. Nicht oft. Aber so
das Technische ist echt.
Es ist halt trotzdem, es stört nicht wirklich beim Spielen. Es wird nie unspielbar. Und wenn, dann wirklich nur so ein paar Sekunden einfach.
Es sind so ein paar Kleinigkeiten.
So kleine Schönheitsfehler sind's, ne?
Vom Inventar, finde ich. Also, es ist ja alles relativ viel belegt. Du hast die verschiedenen Schilde, du hast Schwerter, Nahkampfwaffen, die Pfeile. Kannst du alles so on the fly, sage ich jetzt mal, wechseln.
Aber eben nicht alles.
Genau, nicht alles. Und es ist ein klein bisschen frickelig. Ich verstehe auch nicht, warum das Inventar, was das Essen angeht, limitiert ist. Warum ich mir da nicht irgendwie, weil manchmal...
Du kannst ja schon einige so, Gerichte kochen.
Genau, du kannst ja eigene halt Gerichte Ende, kochen, aber ich habe halt zum Beispiel das Ding gehabt, dass ich so viel Kram hatte und dann habe ich mir nur Herzessen gemacht, also was meine Herzen erhöht. Mhm. Und dann hatte ich auf einmal Inventar voll. Und ich wollte aber noch das von...
aber dann musst du schon ehrlich zugeben, du hast dann schon richtig viel
gemacht. Ja, dann habe ich schon richtig viel gemacht, aber du sammelst halt auch viel und kochen, dann das machst du ja auch nicht alle 5 Minuten, sondern vielleicht mal so alle paar Stunden oder so.
Und dann auf einmal auch sehr viel, was auch so ein Ding ist. Dass das Kochen immer noch diese Animation hat. Du kannst sie natürlich wegdrücken.
Ja,
dass die Sachen im Koch so düb, düb, dü, dü, dü. Das kannst du natürlich wegdrücken. Aber es wäre auch irgendwie, hätte man das alles noch smoother machen können.
Ja,
so
man
noch
hätte auch, dass man viele verschiedene Sachen auf einmal. Ich hätte eine Truhe fände ich echt richtig geil. Einfach, wo du schon mal Sachen so reinpacken kannst. So, hey, hier, weil ich kann verstehen, dass es Inventar limitiert ist. Auch wenn ich es nicht verstehe, weil Inventar, wenn es nicht grafisch dargestellt ist.
Ich weiß nicht, ob ich dich spoilern soll, aber ich glaube, sowas gibt es und du hast es einfach noch nicht gefunden.
Echt?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber sowas in der Art meine ich entdeckt zu haben.
Weil es gibt, ich finde immer Inventar, was limitiert ist, problematisch, wenn es nicht grafisch dargestellt ist. Weil Link kann nicht 8 Schwerter auf seinem Rücken tragen, tut er nämlich auch nicht. Die sind in irgendeinem unsichtbaren Rucksack oder Korb, den er nicht dabei hat. Deshalb finde ich es immer doof, das dann trotzdem noch zu limitieren. Weil warum? Wenn ich bei Mass Effect, hat der Typ 4 Waffen am Rücken und die hat er auch dabei. Deshalb kann ich nur 4 tragen. Aber bei Zelda habe ich so viel Kram, den er eh nicht an ihm
Wobei
dran
ist. Wobei das persönlich so Logiklücken, wenn du so willst, sind, die mich gar nicht stören. Null. So, das ist halt immer noch ein Spiel und ich will nicht limitiert sein, ich will so viel wie möglich haben. Ob der das jetzt alles auf dem Rücken hat, ist ja klar. Dann würde er aussehen wie ein Händler.
Warum muss es dann
Händler,
überhaupt
der auf
limitiert
dem Esel
sein?
Die ganzen Säcke da so drauf
aber warum
hat,
muss es dann überhaupt limitiert sein?
Ja, das ist die große Preisfrage.
Dann könnte man, weil die Waffen nutzt du sowieso so schnell ab, ne? Also ich meine, je nachdem, wo du mal bist, dann hast du zum Beispiel irgendwie, ich war echt am Anfang so, wo ich so viele geile Sachen gefunden habe, also Waffen, und die konnte ich dann nicht benutzen. Weil ich einfach schon 5 hatte oder so, ne?
Und dann, du schmeißt natürlich die schlechteren weg.
Ja, klar, aber.
Ja, aber das stimmt schon. Ich habe das sehr stark erweitert. Ich habe fast alle von diesen Dingern, die man da sammeln muss, in die Waffen, ja, das Waffeninventar gepackt. Wenig nur in Schilde und Bögen.
Eine
und
der wenigen Collectible-Sachen, die es im Spiel gibt, die aber auch, finde ich, sehr charmant gelöst sind. Weil sie nicht einfach nur, ja, um das Inventar zum Beispiel abzugraden, was du dafür suchen musst, was du dafür...
Genau, also wir können es mal verraten, das sind Samen, Krog-Samen, wenn man so will. Also das
sind so diese Baumkinder, ne?
Genau, die Krogs sind quasi laut Story die Nachfahren der Kokiri, die man auch aus Ocarina of Time kennt, und die verstecken sich in der Spielwelt. Witzigerweise, man sieht den Ortschaften an, so, da ist was. Also das sind oft auch einfach Steine, die hebst du einfach an, dann sitzt der Typ da drunter.
Aber es ist immer so ein bisschen highlighted. So ein kleines bisschen highlighted.
So, man kann es übersehen, aber wenn man hinguckt, denkt man sich direkt, den Stein muss ich ja aufheben, zum Beispiel. Und was ich jetzt erfahren habe, das fand ich ein bisschen krass. Weißt du, wie viele von diesen Samen es im Spiel gibt? Man muss dazu sagen, am Anfang, wenn man seine Tasche da erweitern will um einen Inventar-Slot, brauchst du einen Samen. Dann zwei.
Doppelt
dann
sich,
vier,
ne?
Ja, ja, dann genau. Acht. Weiter bin ich noch gar nicht gekommen als acht, glaube ich. Jetzt habe ich geschaut, wie viele Samen es in diesem verfluchten Spiel gibt. Ich fand es ja schon krass, dass es Schreine 120 gibt. Ich habe 40 gemacht. Ein Drittel davon nur. Von diesen Samen gibt es im Spiel einfach 900.
Was?
Und ich weiß nicht inwiefern, also wie viel man am Ende ausgeben muss, 900? Um einen Slot zu kriegen.
Wow.
Ja. Wahrscheinlich deswegen auch diese 60% von 100% bei mir.
Ja, die machen wahrscheinlich viel
die
aus.
Die machen wahrscheinlich viel
Wahnsinn.
Aus.
Wahnsinn. Ja. 900.
Ich meine, klar, das hat Nintendo wahrscheinlich wirklich darauf ausgelegt, dass du an dem Spiel eigentlich...
Wenn wir bei sammelbaren Sachen sind...
Dödeln kannst du,
du hast ja keine Herzcontainer mehr, also die du sozusagen vier Stück ergeben ein Herz, sondern du findest in den Schreinen...
Herzteile.
Du findest in den Schreinen eine andere Sache, weil du halt, wie gesagt, die Wahl hast, Herzen oder Ausdauer erhöhen kannst. Es gibt aber eigentlich keine Wahl, weil es gibt ein Item, wofür du eine bestimmte Anzahl von Herzen brauchst, und das finde ich ein bisschen ungerecht.
Zumal du es ja nicht weißt.
Genau.
Aber es gibt, wir müssen das kurz erklären, für jeden Schrein bekommt man am Ende ein Item, von dem man wieder vier Stück nutzen kann, um sie einzulösen, entweder für einen Herzcontainer oder für einen Teil von der Ausdauerleiste.
Wie
früher
bei den Herzteilen. Vier Herzteile geben einen
Herzcontainer. Vier Dinge, wie heißen diese kleinen Amulette, ich weiß nicht mehr.
Spirit Orbs heißt
das. Irgendwie sowas. Ja. Die kriegt man in jedem Schrein auf jeden Fall, unabhängig von allem, was man da sonst noch kriegen kann. Und du kannst... Tatsächlich brauchst du für ein sehr wichtiges Item im Spiel brauchst du eine bestimmte Anzahl Herzen, um es überhaupt kriegen zu können. Das weiß man vorher nicht. Das war auch so ein Ding, wie ich vorhin erzählt hatte, wo der Mitbewohner meinte, gib mal nicht alles für Ausdauer aus. Du wirst dich freuen irgendwann.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich aber auch eine Möglichkeit im Spiel, um für Rubine das hin und her zu schieben wieder. Zu sagen, ich nehme meine Herzen und schiebe die rüber in die Ausdauer.
Das ist cool.
Und wenn ich dann wieder Kohle habe, schiebe ich sie wieder zurück in die Herzen rein.
Ah, okay.
Das geht auch.
Das geht,
ist
aber
nur
muss
teuer.
Man dann wahrscheinlich auch finden erstmal. Ne?
Muss man erstmal finden und ist auch nicht billig.
Ja. Ja. Schönes Spiel.
Ich werde nicht aufhören jetzt damit.
Für mich persönlich, um das jetzt mal so als Fazit vorwegzunehmen, nächste Sendung wollen wir mal kurzes, knackiges
Review dazu machen.
Aber für mich ist die Game of the Year-Diskussion, glaube ich, beendet.
Und das, obwohl noch Mass Effect kommt. Ja, also für mich auch. Und ich muss persönlich sagen,
und wir wissen ja noch gar nicht, was in der zweiten, man weiß ja, E3,
Mario
da werden Sachen
noch, ne? Also man weiß das natürlich nicht,
angekündigt,
aber es ist für mich, also
auch
Zelda,
Spiele, die noch gar nicht angekündigt sind.
Eben, Zelda war für mich immer die wichtigste Reihe überhaupt und lange Zeit war so Ocarina of Time, Majora's Mask, das waren für mich so die All-Time-Favs. Das waren so die Spiele, die mich am nachhaltigsten beeindruckt haben, die ich am öftesten auch durchgezockt habe. Da kam nie was ran. Und ich war nie jemand, der zum Beispiel Twilight Princess irgendwie gehatet hat. Das fand ich immer auch geil. Aber es war eben noch nicht Ocarina of Time.
Ja.
Breath of the Wild ist mein Lieblings-Zelda und glaube ich auch aktuell so das geilste Spiel überhaupt.
Ja, also es ist schon,
Majora's Mask vom Thron geschubst bei mir, in meiner Gunst. Hätte ich nicht gedacht, dass es nochmal passiert.
Was mich so die letzten Jahre so beeindruckt hat, natürlich ganz anderes Spiel, ist vielleicht The Last of Us gewesen.
The Last of Us, das wollte ich auch noch gerade ansprechen. Du hast bei manchen Spielen... Irgendwie, klar, viel wird so im Nachhinein gefeiert und als Kind hat man es vielleicht noch nicht so hundertprozentig gemerkt, aber heutzutage habe ich immer das Gefühl, ich merke beim Spielen, wenn ich gerade einen absoluten Meilenstein zocke. So ein Spiel, was in so einer völlig eigenen Kategorie ist. Das war, für mich war es Tales of Symphonia zum Beispiel auch. Es war Red Dead Redemption, definitiv.
Ja.
Es war definitiv auch The Last of Us, was ich nur auf einer ausgeliehenen PlayStation gezockt habe. Ich war trotzdem komplett drin und das ist jetzt wieder Breath of the Wild. Und diese Spiele kommen nicht oft, nur alle paar Jahre mal.
Und ich finde, was diese Spiele alle so für mich auch vereint, ist einfach Atmosphäre.
Volle Kanne.
Du bist einfach, es geht nicht um dieses Filmische oder um dieses Zwischensequenzen oder sowas, hat ja Zelda jetzt auch so ein paar
hat
Zwischensequenzen.
Hat auch, sogar synchronisiert.
Ja, die auch wirklich nicht schlecht sind und es ist wirklich, wie gesagt, die Geschichte, finde ich, da haben sie sich Mühe gegeben und es sind auch echt
Fall.
So einige schöne Momente drin. Aber diese Atmosphäre, die dir die Welt gibt, einfach wie du da durchläufst und einfach nur du bist da und du gehst von A nach B und du ich finde, man merkt immer gut, wenn du keine Lust hast, Fast Travel zu benutzen.
Ja.
Ah, ich muss da hinten wieder hin. Oh, jetzt muss ich da wieder hinrennen. Ne, ich muss schnell
fahren. Das Witzige ist, du hast mir erzählt, dass du permanent mit Pferden unterwegs bist. Ich habe vielleicht zwei häufig oder drei Stück gezählt, also, und benutze die nie.
Ich bin meistens mit dem Pferd unterwegs, wenn ich halt irgendwie so von Schrein zu Schrein oder wenn ich halt weiß, so ich mache mir meistens so meine Punkte, die man kann ja mit so einem Fernglas gucken und dann ein paar, also nicht Sachen alle markieren. Schreine, genau, Sachen markieren und dann ist man auf dem Weg dahin. Weil das ist ja auch toll, die Schreine. Es gibt ja so viele Schreine jetzt, wo ich auch gerade schon bin, die so kleine Rätsel haben, wo du zum Beispiel Dinge machen musst. Ja. Du musst bei einem Schrein, um das jetzt mal, es ist einer von 120, deshalb kann man es jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob du den gefunden hast, wo du siehst, okay, hier ist was und da steht so eine kleine Tafel, so ein kleiner Stein, da steht du musst einen leuchtenden Stein, einen blau leuchtenden Stein darbieten.
Das ist dann die Bombe, oder was?
Nee. Und zwar musst du hingehen, musst in der Nacht diese Luminous Stones, diese leuchtenden die Steine, ja, okay, die sehen ganz unscheinbar aus. Genau, die gibt's auch so, gibt ja auch Erze und sowas, womit du auch Sachen
am Tag bemerkst du es halt nicht, ne?
Genau. Das,
wenn du Gestein abbaust, ja, am Berg geht auch, dann das sind einfach normale Steine.
Das sind normale Steine und die musst du in der Nacht dort hinlegen, weil dann leuchten die und dann erscheint der Schrein.
Ja, das habe ich auch gefunden.
Und da gibt es Sachen, wo du irgendwie der Schattenfall, also Tag und Nacht haben auch einen Einfluss. Also wo der Schatten dann irgendwo hinfällt und dann irgendwas offenbart. Ich weiß noch nicht genau, was ich da machen muss. Ich habe es nur bisher das Rätsel gefunden, aber ich habe es noch nicht gelöst. Und das ist wirklich...
Weißt du, was mich richtig nervt am Spiel? Wenn ich klettern will und es regnet.
Oh ja, oh ja, da haben sie sich was überlegt. Das finde ich arschig. Ja.
Damit kann man Leute richtig abfucken.
Ja.
Vor allem, du bist so, du musst dir das vorstellen, wenn es klettert, rutscht man beim Klettern, wenn es regnet, rutscht man beim Klettern einfach ab. Immer so, man kann so zwei Dinger vielleicht mal machen, dann rutscht man wieder ab.
Ja.
Und wenn du dann zum Beispiel jetzt irgendwie mit deinem Paraglider von so einem fetten Berg unterwegs bist, zu einem anderen vielleicht, und das reicht nicht ganz, um zu landen, das reicht nicht ganz, du bist so ein Fitzel unter der Oberfläche, bleibst du quasi an der Wand hängen und willst den Rest hochklettern und es fängt an zu regnen und du kannst diese zwei Schritte nach oben nicht mehr machen. Und ich so, lass mich doch mal hoch jetzt!
Stimmt, das ist wirklich sowas, ja. Das ist
schlimm.
Auch wieder,
das passt in die Welt
das
rein.
Das passt, ja, bei Klettern, bei Regen ist halt auch nicht das
Tipp,
Cleverste.
Tipp dafür ist, wenn man einfach hängen bleibt an der Wand, ohne sich zu bewegen, geht die Ausdauer nicht runter. Also zur Not sitzt es einfach aus.
Und du kannst auch fast traveln, wenn du irgendwo hängst.
Kannst du auch. Kannst du immer, sogar im Kampf, glaube ich.
Genau. Ja. Ich könnte wirklich jetzt noch eine Stunde, glaube ich, über dieses Spiel reden.
Ja, locker.
Es ist...
Bombe.
Ja, wirklich magisch. Also es
hat mich mega überrascht.
Ich hätte es vor allem auch nicht gedacht.
Ich hätte es vor allem nicht so groß geschätzt. Ich wusste, dass sie eine größere offene Welt machen, das haben sie auch angekündigt. Aber ich dachte, das ist vielleicht so von der Größe her, so wie GTA Vice City so. Nicht zu groß, schon ist schon viel drin, aber doch noch auf eine Art und Weise kompakt. So. Mhm. Auch sowas, was die Wii U halt auch schafft. Das Spiel, klar, es ruckelt an ein paar Ecken und Enden, aber es ist unfassbar groß und es gibt keine Ladezeiten in der Welt.
Ja, also, ja, genau.
Das ist halt das Krasse.
Auch wenn du neu lädst, das geht auch relativ schnell. Also die Ladezeiten an sich, die da sind, wenn du das Spiel bootest, wenn du Fast Travel, sind auch relativ schnell. Wenn du stirbst. Es gibt
keine Barriere in der ganzen offenen Welt. So. Das ist schon heftig.
Die Animationen sind auch toll. Ich finde, was auch die verschiedenen, also sei es, also die generell, das Art-Design, finde ich, ist fantastisch. Mhm. Es ist vom Detailgrad, ist es nicht so toll.
Es ist halt Cell-Shading.
Ja, es ist halt Cell-Shading, aber es ist halt nicht so super detailliert. So, ja. Da ist Borderlands zum Beispiel deutlich detailreicher.
Genau.
Aber darum geht's auch nicht. Also, aber es ist dieses Zusammenspiel. Auch die, ich finde, sie haben sich unfassbar viel Mühe gegeben, auch mit dem Sounddesign. Wie sich Fußgeräusche anhören, wie sich Hufgetrappel anhört, wie sich der Wind, wenn du im Wald stehst, wie du, also es ist wirklich ein wirklich durchdacht und wirklich ich hatte ja die Befürchtung, dass es auch wieder ein bisschen zu früh kam, weil jetzt die Switch kam. Aber ich glaube, die Switch kam, weil Zelda kam und nicht andersherum.
Das denke ich nämlich auch, weil die Switch von der Hardware her scheint ja nicht so hundertprozentig fertig zu sein, wenn man sich so anguckt. Das haben sie wahrscheinlich gesagt, wir können Zelda jetzt nicht weiter zurückhalten. Wir haben es schon ewig oft irgendwie jetzt angekündigt und auch schon verschoben. Sollte ja, glaube ich, erst letztes Jahr an Weihnachten kommen. Jetzt muss es raus. Es muss noch in diesem Geschäftsjahr raus. Also das Geschäftsjahr in der Branche geht Ende März zu Ende. Müssen wir jetzt noch raushauen und dann... Let's go.
Wir haben jetzt keinen Vergleichswert, aber wir haben beide auf der Wii U gezockt.
Genau.
Was ich aber gelesen habe, ist es wirklich kein großer Abstrich.
Fast gar nicht. Optisch siehst du es nicht, es hat eine bisschen höhere Auflösung. Glaube ich 900p auf der Switch, 720p, also HD-ready insofern auf der Wii U. ich spiele es jetzt auch irgendwie hochgezogen, so auf Full HD, merkst du nichts. Ja. So gesehen, auf so einem Fernseher. Ne? Ja, und die Slowdowns.
Wer keine Wii U hat, würde ich jetzt nicht empfehlen, sich eine Wii U. Wobei,
selbst
vom
das.
Software.
Wir haben lange auch über diesen Controller von der Wii U auf das Gamepad hergezogen. Der ist manchmal nicht so ganz handlich, läuft dies, das, jenes, ist manchmal ein bisschen nervig. Bei Zelda kein Problem.
Zockst du es mit dem Gamepad?
Ja, es ist wunderbar.
Echt?
Es ist kein Problem.
Nee,
wunderbar. Man braucht es, ich hab den halt nicht. Ah, okay. Controller auf der Nintendo kostet ja mehr als meine Wohnung.
Das stimmt. So.
Schade ist ja, es war ja ursprünglich für die Wii U konzipiert und der zweite Screen sollte ja die Funktion des Menüs übernehmen,
genau,
dass du nicht immer reinwechseln musst. Mhm. Das haben sie natürlich dann gestrichen, weil es auf der Switch ja so nicht mehr möglich gewesen wäre, weil du ja nur einen Screen benutzt.
Hätten sie doch ruhig drin. Na gut, dann wäre das Spiel sozusagen.
Aber dann hätten sie einen Vorteil der Wii U-Version vermarkten müssen, obwohl sie eigentlich eine neue Konsole verkaufen wollen.
Ja, aber das ist doch, also, naja, gut. Da würde ich mal drüber hinwegsehen, aber ich finde, das ist schon ein bisschen arschig. Also. Das ist genauso wie Epona hinter einer Amiibo zu verstecken.
Das gibt's auch. Aber vor allen Dingen ermöglicht es ja dadurch, dass du auch auf dem Gamepad das Spiel zocken kannst.
Ja, klar.
Also wenn jetzt das dieses typische Wii U-Feature halt einfach, dass du das Bild rüberwirfst und dann da weiter zockst. Ja. Wenn der zweite Bildschirm eine Funktion hätte, würde das wohl nicht so gehen.
Ja, stimmt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch.
Wie ist unser Fazit? Super awesome!
Breath of the Wild!
Zelda, Breath of the Wild.
Ein wirklich fantastisches Game, sagen wir hier von Köln Campus Controller. Für euch heute Abend waren am Mikrofon
Thomas Steuer
und Max Heck. In zwei Wochen geht's hier weiter bei uns. Am 27. März wird das sein. Da dann nochmal eine kurze, knackige Review zu Breath of the Wild. Dann habe ich es auch durchgespielt. Vielleicht sieht da mein Fazit ganz anders aus.
Ich bin gespannt, wie kurz und knackig deine Review wird.
Soweit, ich glaube, doch, unter 5 Minuten kriege ich
es. Nochmal 30 Minuten.
Nochmal 30 Minuten. Eine Live-Reportage wird das.
Ja.
Ein Feature. Alles klar, das war Controller für heute. Wir verabschieden uns mit, gerade eben haben wir schon den Gerudo Valley Soundtrack gehört. Wir hören ihn aber nochmal in einer Remix-Version aus Ocarina of Time natürlich von Koji Kondo und sagen, schönen guten Abend euch, macht's gut, bis in zwei Wochen. Das war Controller. Und wir sind jetzt raus.
Zocken ciao. Noch
ein bisschen. Zelda?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Tschö.
Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf Köln Campus. www.kölncampus.com